Herzlich willkommen bei den SAP Sommeliers, dem Podcast für alle, die SAP nicht nur verstehen, sondern die Zukunft gestalten wollen. Präsentiert von Ankerkopf, dem Karrierenetzwerk für SAP-Profis, die mehr suchen als nur den nächsten Job, und Supply Chain Consulting, Oliver Nübel.
Hallo, liebe Zuhörerinnen, ich darf nicht gendern, hatte mal vor Ewigkeiten jemand gesagt, das Feedback habe ich bekommen, das habe ich aber ignoriert, ich tue es weiter, tut mir leid, liebe Zuhörer. Ich freue mich, dass wir heute wieder mit Bekannten da sitzen, werde ich euch gleich mal vorstellen. Sören, du hattest mal vor einigen Wochen gefragt, ob wir eigentlich schon mal das Thema so Weiterbildung, aber in dem Kontext schon mal behandelt haben. Und dann hatte ich gesagt, nee, und ich habe dich nach Gästen gefragt, ob du jemanden im Kopf hättest. Und dir ist zufällig jemand eingefallen. Der dazu was zu erzählen hat. Da sitzen wir heute mit dir, Sören, als auch mit dir, Jörg, bei uns. Und ich freue mich auf das Gespräch. Ich würde vorschlagen, lass uns doch mit einer kleinen Vorstellung von euch starten, dass ihr einmal euch kurz vorstellt, wer ihr seid.
Alter vor Schönheit.
Genau, Alter vor Schönheit, dann fange ich wohl an. Jörg Brandeis, mein Name. Ich bin Geschäftsführer von Brandeis Consulting. Wir machen überwiegend Schulungen rund um die SAP-Entwicklung mit Fokus auf dem ABAP-Stack. Und ja, zu mir, ich bin jetzt seit 10 Jahren selbstständig. Davor habe ich lange in-house gearbeitet als Softwareentwickler, hatte da ein Team geleitet bei der Firma Z-Visions. Und mein Fokus ist wirklich Entwicklung. Ich habe Spaß an Entwickeln, ich habe Spaß an technischen Herausforderungen und natürlich an eleganten Lösungen dazu. Ja. Und ich hatte mal ein Buch geschrieben über SQL Script im Jahr 2018. Und dann war ich offiziell Experte für ein Thema. Und wenn man dann Experte ist, wird man gefragt, kannst du uns mal eine Schulung dazu machen? Und so bin ich zu dem Thema Training gekommen. Und nachdem ich SQL Script und HANA-Themen als Training hatte, dann kamen Stück für Stück immer mehr Sachen auch aus der ABAP-Entwicklung mit dazu, bis wir heute wirklich ein sehr, sehr umfangreiches Trainingsprogramm haben, was ich auch alleine gar nicht mehr abdecken kann. Und deshalb zum Beispiel haben wir auch den Sören hier.
So ein genialer Übergang.
Genau, Sören.
Ich habe mich ja schon mal vorgestellt gehabt, genau, Sören, mein Name, aus dem Süden Deutschlands. Seit 14, 15 Jahren in der ABAP-Entwicklung unterwegs. Wie sagt man so schön, ich mache nur ABAP, ich kann nur ABAP, ich kann nichts anderes. Dafür da ziemlich reingefräst in alle Themen. Ich glaube, wenn ich jetzt wie der Jörg meine Stationen vorher aufliste, bevor ich mit Brandeis angefangen habe, dann sprengen wir die Aufnahmezeit, deswegen gehe ich da aber nicht ein. als RAP-Experte oder RAP-Entwickler in diversen Kundenprojekten unterwegs, zu einem gewissen Prozentsatz, und den Rest meiner Zeit verbringe ich halt eben in Schulungen und versuche den TeilnehmerInnen, also man könnte auch fast das Gendern weglassen, weil häufig ist doch der männliche Anteil sehr hoch. Das ganze Thema ABAP, CDS, RAP, Theory Elements, alles was der neue Technologie-Stack im S4HANA so hergibt, beizubringen, nahezubringen.
Genau. Danke dir.
Perfekt. Dann kommt wohl jetzt mein Part. Ich brauche mich sicherlich nicht vorstellen. Ich bin nicht so der klassische ABAPler, aber ich trinke gerne Wein. Deswegen.
Und was machst du hier? Ich trinke gerne Wein.
Leider habt ihr euch für einen Rotwein entschieden. Ich hoffe trotzdem, er schmeckt euch. Daniel, was hast du denn da kredenzt?
Ja, Jörg hatte um etwas gebeten, was ja sozusagen mein Home-Turf ist. Da waren wir sehr einig. Du hast direkt gesagt, es sollte ein Rotwein sein. Und zwar ist es ein italienischer Wein mal wieder, weil ich ja sehr gerne italienischen Wein auch trinke. Ein Appassimento aus Apulien. Und ich hoffe, er schmeckt euch.
Ja, die finden du schon mal ganz fein.
Ja, fantastisch. Also,
sehr schön. Kann man also auch um die Uhrzeit schon trinken. Das ist ein Ticken früh für den Rotwein, aber.
Ah nein, wir haben noch schon 21 Uhr zum Zeitpunkt der Aufnahme, oder?
Absolut.
Zu lachen.
Ja. Also, danke nochmal für eure Vorstellung. Ich finde spannend, Jörg, du hast ja gesagt, du bist Entwickler und du bist ja in gewisser Hinsicht immer noch Entwickler. Heute nur anders. Ja. Da entwickelst du Menschen weiter, statt dass du selbst an Technologien oder selbst codest, noch aktuell.
So kann man das auch sehen. Ich sage das immer mit dem, ich bin Entwickler, weil es oftmals negative Konnotation hat. Und Menschen glauben, sie haben sich dann weiterentwickelt, wenn sie nicht mehr Entwickler sind. Und ich sehe das total anders. Ich finde eigentlich Entwickler den großartigsten Job, den es gibt auf der Welt, Software zu entwickeln. Das macht Spaß. Das ist für mich wie Lego spielen. Man sieht hinterher, was man geschaffen hat und man hat was, wo man stolz drauf ist. Und das gibt's nicht bei vielen Jobs. Ja. Und ich versuche auch diese Begeisterung eben in den Schulungen rüberzubringen, dass das wirklich eine großartige Sache ist, die man auch professionell betreiben kann. Es gibt nicht nur entwickelnde Berater oder beratende Entwickler, sondern es gibt auch einfach Vollblutentwickler. Das ist etwas, also für mich ist es genau das Richtige. Mir macht das Spaß und das gebe ich auch gerne so weiter.
Sehr schön. Ich stelle jetzt mal eine bewusst sehr provokante Frage. Sören, du hattest eben sympathisch, wie du bist, mit Alter vor Schönheit sozusagen Jörg den Vortritt gelassen. Jörg, machst du dir bis zu deinem Ausscheiden, sofern es irgendwann mal ist, aus dem Berufsleben noch Sorge um deinen Job, was das Thema ABAP-Schulungen angeht? Oder sagst du, Hauptsache ich schaff's bis zu dem Alter, weil danach ist die Klamotten nach mir ist egal, danach kann das Ding irgendwie den Bach runtergehen? Oder denkst du, auch nach deinem Ausscheiden aus dem Berufsleben wird ABAP weiter existieren?
Also, ich bin fest davon überzeugt, dass ABAP nicht nur bis zu meinem Ausscheiden aus dem Berufsleben weiter existieren wird, sondern ABAP wird auch noch viel, 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 viel länger existieren. Als ich angefangen habe mit ABAP lernen, das war so 2002, 2003, da kannte ich eben für SAP nichts anderes und dann kam ein paar Jahre später der Java-Stack hoch und damals haben alle Leute gesagt, oh Gott, das ABAP, das können wir jetzt vergessen, wir müssen alle Java lernen. Manche haben damit auch wirklich angefangen. Der Java-Stack ist heute tot, ABAP existiert weiterhin. Und das hat einen guten Grund, weil die SAP sämtliche Kernfunktionalität in ABAP programmiert hat. Und das hat sich nicht geändert, das hat sich nicht mit S4HANA geändert, das hat sich nicht mit dem Schritt S4HANA Public Cloud geändert. Da ist alles entwickelt, was die SAP wirklich ausmacht. Und entsprechend wird das auch weitergehen. Das heißt, die Kunden werden auch weiterhin ABAP nutzen müssen für den komfortabelsten Entwicklungsweg nah am ABAP-Stack dran. Side by side ist eine andere Kiste, das ist nicht nah an der Anwendung dran. Aber alle Erweiterungen von Kunden, die wirklich an der Kernanwendung dran sind, die werden weiterhin in ABAP sein. Und das wird sich nicht so schnell ändern. Also von der Programmiersprache her bin ich bis zur Rente sicher. Da habe ich keine Bedenken. Die Wartungszusage für S4HANA gilt meines Wissens bis 2040. Gleiches gilt fürs BW4HANA. Das ist bis kurz vor meiner Rente. Das passt noch.
Ich habe hab nur noch 14 Jahre mehr zu überbrücken. 1.9.2054.
Bist du so jemand, der sich das ausgerechnet hat?
Nein, das kriegst du doch einmal im Jahr Post.
Es gibt immer so einen Kollegen, der immer exakt genau ist, wann die Rente ist. Und der kann dann einen Strichkalender zu Hause, glaube ich.
Noch eine kleine Ergänzung dazu. Selbst wenn die SAP jetzt sagt, mit 2040, wir machen was Neues, wir werden jetzt irgendwo eine neue Richtung einschlagen, was ich jetzt nicht glaube, aber wer weiß, mit KI kannst du ja heutzutage nicht mehr so weit in die Zukunft blicken und eine Prognose, was in 15 Jahren sein wird, kann man sich, glaube ich, heute nicht zutrauen. Aber selbst dann sieht man ja an COBOL, dass die Nachfrage nach Experten in einem Bereich eigentlich noch locker irgendwie 30, 40 Jahre nach sozusagen nachschwingt. Ich habe demnächst was gelesen über COBOL. Das ist heute wohl noch in extrem vielen Bankautomaten, Kassensystemen, sonst was. Bei Versicherungen habe ich das auch schon live erlebt. Also, aber ich würde sagen, die Rente von meinen Kindern, da würde ich nicht drauf wetten, aber meine eigene.
Ja gut, die müssen jetzt
das bleibt. Sie
bleibt. Da ist dann auch okay. Da muss ich dann nicht mehr verantwortlich.
Ich meine, ich würde sagen, aber sofern jetzt nicht diese große AI-Interruption kommt. Das heißt, wenn das ganze Thema AI-KI in dem Tempo weitermacht, wie es die letzten 2-3 Jahre sich entwickelt hat, wobei man muss auch sagen, die AI-Kurve hat von ChatGPT 1 nach 4 nach 5 schon ziemlich abgeflacht. Und Satya Nadella von Microsoft hat ja das Narrativ verkauft, dass man ja bald kein SAP mehr bräuchte oder keine Software mehr kaufen müsste. Man könnte sich ja alles mit AI generieren. Erstmal eine gewagte, steile These. Wenn sich diese aber bewahrheiten sollte, dann hatten wir ja alle ein Problem. Dann braucht ja keiner mehr jemanden, der Personalvermittlung macht. Dann brauchen wir keinen mehr, der ein Hörbuch einspricht. Dann brauchen wir niemanden mehr, der einen Film dreht. Das ist dann dieser Zeitpunkt von AI, wo wir dann alle Probleme haben werden.
Da würde ich aus Perspektive der SAP-Projekte gerne widersprechen. Denn bei einem SAP-Projekt ist die Entwicklung eigentlich das kleinste Ding. Wenn ich mir anschaue, was wir jeden Tag machen in Projekten, dann, ja klar, wird da auch entwickelt. Und das kann uns vielleicht eine AI irgendwann abnehmen. Aber das Hauptproblem sind eigentlich die Menschen in den Projekten. Und die bleiben. Das heißt, die Anforderungen...
Das Problem ist, sind die Menschen...
Ja, das was die Zeit produziert.
Hatte immer noch Wikipedia stehen.
Okay, wenn jetzt die AI mir zuhört und irgendwann an der Macht ist, wird sie das Problem lösen.
Nein, diese Aufnahme nicht als Trainingsdaten für die AI zur Verfügung stellen. Sonst habe ich Skynet früher als erwartet.
Genau, nee, aber der Punkt, den ich eigentlich sagen will, ist, das, was in die Projekte so unglaublich groß und komplex macht, ist einfach die Komplexität der Thematik und nicht die Entwicklung am Schluss, sondern die Komplexität von den Prozessen, die Wünsche von den Beteiligten und auch die Schwierigkeit, das sauber zu formulieren. Wenn mir jemand, also ich kenne das Beispiel eben aus dem BW-Bereich, dass zum Beispiel irgendwelche Showcases, irgendjemand steht auf der Bühne und sagt der AI, ich hätte gerne diese und jene Kennzahl berechnet für diesen und jenen Zeitraum. Und dann kommt sofort die Antwort. Und wenn man dann meint, da bräuchte man kein Reporting mehr im Hintergrund, das ist ein riesen Irrtum, weil die Definition, wie viel Zeit wir damit verbringen, dann vorher in Projekten diese Kennzahlen zu definieren, was soll rein, was soll nicht rein, was für Ausnahmen gibt es, wo gibt es irgendwelche Sonderberechnungen und. All diese Dinge müssen ja trotzdem passieren. Und wer da auf der Bühne steht und das schnell der AI zuruft, da ist das ja nicht mit drin.
Ja, aber ich glaube, noch schöner ist es ja nicht, wenn du den Entwickler fragst, sondern wenn du beispielsweise den Oliver fragst. Ne, er hat ja das Thema noch viel mehr, diesen ganzen Austausch-Thematik als Berater. Mhm. Und da kannst du wirklich sagen, okay, wenn wir jetzt Zeit X im Projekt sind, dann haben wir 1000, 10.000, 100 Zeilen Code generiert. Beim Oliver kannst du sagen, ja, eigentlich machst du 150 Haken richtig und dann ist das Projekt ja durch. Also bist du eine Stunde fertig. Nee, du musst ja halt eben die ganzen Anforderungen aufnehmen, diesen ganzen Austausch.
Also gefühlt würde ich sagen, für jede Zeile Code, die ihr schreibt, habe ich so 250 bis 500 Wörter gesprochen, um Dinge abzustimmen, zu klären, Gegenläufigkeiten von politischen Entscheidungen irgendwo ins System zu übersetzen, dass ihr überhaupt erst anfangen könnt, das umzusetzen, was irgendwo definiert wurde, damit es nicht hinterher prozessual kracht. Und ich finde das Beispiel von Jörg, das kann ich 1:1 unterschreiben, diese Übersetzung, die ist sehr, teilweise sehr herausfordernd, teilweise auch klar, je nachdem, mit wem, auf welcher Ebene man spricht. Und je mehr man so in diese politischen Gefilde kommt, da ist es ganz einfach, die 10 Zeilen Code zu schreiben. Nur, dass es dann keine 10 Zeilen sind, sondern vielleicht 100.000, um das Problem, was da irgendwie ganz klein erscheint, auch abbilden zu können. Und deswegen finde ich diese, ja, ich verstehe es nicht als Hierarchie, sondern diese Abhängigkeiten auf den unterschiedlichen Sichtweisen, Prozess, tatsächliche Entwicklung, aber auch ja, die Vorstellung, wie einfach etwas ist, was dann häufig gar nicht so einfach ist, total schwierig in, ja, in Worte zu fassen, weil ja, in einem Projekt spielen 20 Leute mit und am Ende soll ein Prozess für alle rauskommen und der soll für alle funktionieren und allen die gleiche Unterstützung bilden und meistens funktioniert das nicht, einer steckt zurück. So ist es häufig.
Lass uns mal überlegen. Also, ich habe verstanden, da sind wir so einig. Deswegen gesagt, es ist keine wirkliche Frage gewesen, aber wird jetzt nicht einfach verschwinden. Es geht einfach nicht, dass es verschwindet. Das wird auch noch weiter in der Zukunft sein. Dennoch, jetzt zu glauben, ich kann mich jetzt gemütlich hinlegen und ich muss nichts mehr machen, ist vielleicht auch gefährlich. Weil dann werde ich doch irgendwann Probleme bekommen. Was muss ich denn heute lernen, wenn ich ja schon jahrelang aber programmiert habe? Was macht denn Sinn, jetzt auf dem Schirm zu haben?
Das Problem ist, was viele SAP-Entwickler oder ABAP-Entwickler, muss man eigentlich sagen, schon vergessen haben, ist ja wirklich das Lernen, weil die SAP, wer je nachdem, am angefangen hat, fast einen technologischen Dornröschenschlaf war. Es kam irgendwann mal, kam die ALV, da kam 3 Jahre später eine editierbare ALV, mit dem ganzen Thema HANA hat die SAP den Technologie-Stack aber massiv aufgebohrt. Das heißt, von der Datenbank beginnend, wie funktioniert eine HANA technisch? Ne? Mal so die Basics zu verstehen, hatte ich jetzt auch vorhin mit einem Kollegen, ähnliche Thematik. Das ist erstmal das zu verstehen. Dann das neue Tooling. Ne? Wer immer noch meint, SE80 ist der Schlüssel zum Glück. Sorry, Leute. Da hat sich was geändert. Da gibt's mittlerweile Eclipse und Co., und nach, glaube ich, über 10-12 Jahren Eclipse mittlerweile hat sich es auch schon ein bisschen etabliert. Also ich sehe es immer mehr und mehr Kundenprojekten, wo sie auch wirklich Eclipse nutzen, auf HANA oder auch Non-HANA. Nächster Stack, der halt noch anfällt, ist halt beispielsweise das ganze Thema CDS, CDS-RAP-Fiorisierung, was jetzt halt eben für die meisten Kunden jetzt die Upcoming Challenge ist und was halt eben super noch aufgrund einer sehr hohen Komplexität noch wirklich nicht so weit verbreitet ist, wie es verbreitet sein müsste eigentlich im Rahmen der Projekte. Also es gibt Kunden, die gehen nach S4HANA, wissen gar nicht, was Eclipse ist, kannst du machen, hast aber nichts gewonnen. Ne? Dann hast du halt einfach deinem Auto einen neuen Aufstrich verpasst, aber der Motor ist der gleiche. Und das wird, glaube ich, für viele mittellangfristig noch spannend. Und ich glaube auch viele dieser klassischen alten, wie sagt ein ehemaliger Chef von mir, Hausfrauen-ABAP-Entwickler, werden dann auch on the long run, glaube ich, auch ein bisschen Probleme haben, dann noch den Anschluss zu finden, wenn man die letzten Jahre die Entwicklung komplett verschlafen hat. Und dann hat man halt eben nicht nur von wegen, man lernt ein paar neue Sätze, man lernt ein paar neue Befehle, sondern man lernt, muss innerhalb von kurzer Zeit eine komplett neue Sprache kennenlernen, weil die SAP hat da mit der Komplexität schon ordentlich Material nachgeliefert.
Ich glaube, dieses, also einen wichtigen Punkt, dass du gesagt hast, das Lernen wollen und müssen, das Lernen lernen wollen müssen, ja. Wieder. Ich hatte da vor, ja auch, ich muss ehrlicherweise sagen, 3-4 Jahre her, da hatte mir ein erfahrener ABAP-Entwickler relativ stolz berichtet, dass er mal die Eclipse-Umgebung für sich sozusagen auf dem Rechner installiert hatte und dann mal sofort wieder runtergeschmissen hat. Das hat er sehr, sehr stolz mir berichtet. Das ist mir irgendwie hängen geblieben. Ich glaube, das ist aber kein Einzelfall.
Das liegt daran, dass Eclipse einfach ganz anders ist. Klar. Das ist, wenn du in deiner vertrauten Umgebung bist, ich sag mal, ich vergleiche es gerne mit Autofahren. Du fährst in deinem Auto, kennst dich aus, Gangschaltung ist rechts, Lenkrad ist vor dir, Gaspedal, Bremspedal, Kupplung vielleicht noch und deine Schalter kennst du alle. Und da fühlst du dich zu Hause, da fährst du total sicher und bist total gut drin. Und dann setzt dich jemand in eine 747, in einen Jumbojet. Mit Mühe und Not schaffst du es, okay, Steuerhebel, Pedale, irgendwie das Ding durch die Luft eiern zu lassen. Aber die ganzen Funktionen außenrum hat dir niemand erklärt. Du kannst damit dann auch entwickeln. Es funktioniert irgendwie, aber es ist nicht schön. Es macht keinen Spaß. Eclipse sich selbst anzueignen, ist eine relativ mühsame Sache, weil einfach total viel möglich ist und weil Eclipse nicht gemacht wurde für ABAP. Eclipse ist gemacht worden für Java und für C++ und für 100 andere Programmiersprachen. Das ist einfach nur ein Rahmen. Und die ABAP Development Tools nutzen einen Teil von diesem Rahmen. Zum Beispiel das Debugging, die Debugging-Perspektive. Die ist halt auch für alle anderen Sprachen da. Und deshalb ist es nicht besonders maßgeschneidert darauf. Aber es ist total gut. Nur man muss es halt mal erklären, wie das funktioniert. Und auch die Entwicklung mit die Entwicklungsperspektiven und die ganzen Refactoring-Tools, die ganzen Quick-Fixes, da sind so viele Dinge drin, die das Leben total einfach machen. Aber wenn dir das niemand zeigt, dann hast du erstmal wie im Cockpit von einer 747, 1000 Hebel, 1000 Dinge und die stören dich eigentlich nur, deine normalen Bedienelemente zu finden. Und wenn du nicht weißt, was hinter den Knöpfen ist, dann nutzt du sie auch nicht. Da musst du wirklich jemanden über die Schulter schauen, der da schon sehr erfahren ist, der da einfach Routine hat. Und dann macht das Spaß. Dann ist das total mächtig. Aber wer sich da selbst reinfräst, was du beschrieben hast, Daniel, das ist so ein typisches Ding. Man versucht's mal und sobald dann der Projektstress kommt, geht man in die Komfortzone zurück. Man geht dahin zurück, wo man weiß, da bin ich am schnellsten, da bin ich am effektivsten. Aber so kommt man nicht voran. Und mittlerweile gibt es ja auch viele Entwicklungsobjekte, die gehen gar nicht mehr in der SE 80. Man kann keine CSS-Views modellieren, man kann keine Services und Service-Bindings definieren, man kann viele Sachen nicht mehr machen. Man kommt also an Eclipse nicht vorbei und wenn dann jemand jammert, man müsse immer die Tools hin und her switchen, dann hat man was falsch gemacht. Da muss man halt einfach mal akzeptieren, dass man mit den alten SE80 und GUI-Tools, die sind nicht schlecht, die sind super für ihre Zeit gewesen. Die sind wirklich bei vielen Sachen absolut klasse. Die
sind ja auch von 1992 oder sowas.
Ja, und für die Zeit damals ist es wirklich, wirklich revolutionär gewesen. Das ist wirklich eine integrierte IDE, integriertes Entwicklungsumgebung auf extrem hohem Niveau. Mit Doppelklick kannst du dich überall durchklicken, von der Anwendungsentwicklung in die Datenbank, ins Data Dictionary. Das ist total gut. Nur Eclipse ist besser. Das ist eigentlich die Message. Eclipse ist viel besser. Da muss ich gar nicht mehr runterklicken. Da habe ich ein Element-Info. Egal, welches Objekt ich auf der Oberfläche sehe, ich stelle meinen Cursor drauf und ich sehe die Definition. Das ist total gut.
Ich durfte letztens wieder einen neuen Kundenprojekt anfangen und am Anfang hatte ich keinen Eclipse-Zugang. Das heißt, ich musste wieder irgendwie die ersten Aufgaben mit SE80 machen. Erster Tag, ich baue einen Report mit einer IV. Kennt jeder Entwickler. Aber mir haben so viele Funktionen gefehlt, wie ich weiß, seit, keine Ahnung, 5, 10 Jahren eigentlich fast nur Eclipse nutze, dass ich nachher einen Projektleiter angerufen habe und gesagt, du, ich muss jetzt die Notaufnahme, ich habe mir die Finger gebrochen für diesen einen Report. Weil ich halt 5-mal länger gebraucht habe, weil mir einfach so viele Funktionen gefehlt haben. Ja, also wie der Jörg so schön gesagt hat, als Metapher, es ist halt eine Boeing, die ist komplexer. Man kommt mit einem Auto wie mit einem Flugzeug von A nach B, aber mit dem Flugzeug bist du schneller.
Wir kommen ja auch gleich nochmal zu dem Punkt, du hast ja gesagt, ich meine, da in dem Themenfeld bewegst du dich jetzt ja auch aktuell. Du brauchst jemanden, der dich da, der mit hin durchführt und hinführt. Da gibt es ja Möglichkeiten, da sprechen wir gleich nochmal zu. Ich habe im Rahmen des Vorgesprächs, was heißt zu meiner Schande, nein, ich weiß, dass ich nicht alles weiß, ich glaube, wir hatten über das Thema diesen SAP Tech-Radar gesprochen, der auch von dem Tobias mit, ich weiß nicht, ob er initiiert wurde von ihm oder wie es ist. Also ich glaube, ne? Ja, ja. Sonst klär mich auf, wenn ich falsch liege.
Ja, das ist der Main Contributor und halt eben aus diversen Gesprächen auf Konferenzen, Stammtischen und Co. wird das immer wieder ein bisschen adaptiert.
Vielleicht. Könnt ihr dazu mal kurz was sagen? Also wie man das einordnet? Das ist, was ich verstanden habe, wird da so, es wird eben eingeordnet, was es sich lohnt, aktuell auf dem Schirm zu haben. Wenn ich Entwickler bin, kann ich gucken, sagt ein Experte, ich sollte es weiter auf dem Schirm haben oder kann ich es erstmal, ich will nicht sagen, ignorieren, aber so mal hinten anstellen.
Genau, also ursprünglich war der Techer da aus diversen Gesprächen oder auch gerade mit dieser Transition, die jetzt halt eben im SAP-Technologie-Kontext entstanden ist, kam halt Tobias mal auf die Idee, das als wirklich als Techer da zu promoten, wirklich zu visualisieren, damit es halt auch jeder versteht, was für, hat unterschiedliche Bereiche aufgebaut, Technologie, Tools, Frameworks, UI, und welche Technologien kannst du noch nutzen, wo solltest du hingehen, von welchen solltest du zwingend weg, und bei welchen kannst du dann sagen, okay, gut, Altsachen lasse ich halt eben da drin. Ja. Das hat er, glaube ich, mit Gespräch mit Community und Co. nach seinem eigenen Gusto designt und entworfen, ist aber auf GitHub als ja Contribution, kann jeder was dazu sagen, wie er gerade lustig ist. Und wird aber auch mittlerweile auf diversen Konferenzen sehr häufig wieder ausgebuddelt. Ich glaube, auf der DSAG war ein Vortrag von Bosch, die das an die Wand geschmissen hatten. Lufthansa hat es an die Wand geworfen. Das recyceln doch sehr viele wieder, weil es von den Technologien eigentlich so dem entspricht, wie es halt eben auch die SAP weitestgehend promotet. Nur halt eben in wirklich, naja, wenn du gut reinzoomst, passt auch ein Bierdeckel auf den Bierdeckel drauf.
Also einen wichtigen Aspekt bei dem Techradar finde ich, dieser Techradar geht von gewissen Prämissen aus. Der geht davon aus, man hat einen S4HANA-Kunden, man ist wirklich, ich sag mal, ABAP-zentriert um ein S4HANA-System. Das ist einfach eine Prämisse. Und dieser Techradar, den gibt es ja bei GitHub, den kann sich jeder klonen, kann eigene Bewertungen hinzufügen für seine eigene Mannschaft, für sein eigenes Team, weil diese eine Perspektive, da kann man sich drüber streiten, da gibt es Kunden, die spielen das ganz anders. Und das kann man eben auch anpassen. Das ist jetzt nicht in Stein gemeißelt sozusagen die eine Wahrheit, sondern es ist eine Wahrheit, die von gewissen Voraussetzungen ausgeht. Und es kann gut sein, dass ein Kunde auch eine andere Perspektive darauf hat, was ja völlig legitim ist, je nachdem, wie man seine Landschaft aufbauen möchte und auch auf was für Systemständen man ist. Das muss man ja auch immer sehen. Nicht jeder kann immer alles nutzen, aber es ist auf jeden Fall ein hervorragender Anfang, wo man mal gucken kann. Da kann man eigentlich nichts falsch machen, sag ich mal.
Also es ist halt mal ganz nett, mal die Ringe durchzugehen und sagen, okay, wo stehe ich selber? Habe ich von der Technologie schon mal was gehört? Sollte ich es mir, wenn nein, sollte ich mir vielleicht angucken, wenn ich meine, boah geil, ich bin der Web-Dympro-Java-Entwickler und damit werde ich bis zur Rente durchhalten. Ich glaube, die werden es nicht schaffen. Und dann sehe ich einen Techner da, ist stop, don't use it anymore. Dann vielleicht schaue ich mir noch andere Themen an. Also das ist so eine gute Orientierung. Klar, je nach Kundensystem, je nach Release-Stand, je nach Umgebung, wo man ist. Dafür bis auf eine Microsoft-Landschaft, dann ist es eh für die Tonne. Aber es ist ein guter Anhaltspunkt, sich mal da zu orientieren, auch vielleicht selber gegen zu challengen, was verstehe ich davon oder was muss ich noch lernen.
Okay. Und ich kann ja mal gucken, dass ich den verlinke noch in den Shownotes dann. Ja.
Genau, noch eine letzte Anmerkung dazu, was mir total gut daran gefällt am Techradar ist, man hat halt auch Links zu den entsprechenden Begründungen. Das sind nicht einfach nur Behauptungen, das sortiert man so ein, sondern es gibt auch immer irgendwo einen Link zu einer SAP-Dokumentation, einer SAP-Note, zu irgendwelchen öffentlichen Äußerungen von Leuten, wo man dann auch wirklich selbst sagen kann, okay, das will ich mal prüfen, ich sehe es vielleicht anders. Warum hat der Tobias das da jetzt einsortiert? Das kann man selbst hinterfragen. Und wie gesagt, da muss man es eben abgleichen mit seiner eigenen Einschätzung und mit dem, wo das Unternehmen gerade steht. Und dann kann man sich sehr gut eine Meinung bilden.
Jetzt habe ich das als Entwickler mir das angeschaut und habe festgestellt, ich bin irgendwie überhaupt nicht mehr für die Zukunft gewappnet. Kann ja passieren, dass die Erkenntnis kommt. Wie schaut denn so ein Entwicklungspfad aus? Klar, das kommt ein bisschen drauf an, muss ja immer gucken, wo bin ich jetzt individuell, aber wenn man das mal so ein bisschen versucht zu skizzieren, wie könnte klassischerweise ein Entwicklungspfad aussehen für jemanden aus einer alten ABAP-Welt hin zu einem zukunftsgerichteten modernen Stack, sodass ich weiß, auch wenn Sören in Rente geht, bin ich noch sicher.
Ich glaube, den Entwicklungspfad kann man eigentlich auch sehr gut angucken, daher ableiten. Was für Technologien gibt es heute noch? Und wann kamen diese jeweiligen Technologien raus? Beispielsweise Eclipse kam 2012, 2013 von SAP raus. Damit fange ich mal an. Das ist das älteste von den Sachen, die man jetzt in diesem Use Circle sieht. So, und dann kann ich sagen, okay, was brauche ich als nächstes? Irgendwann kam mir S4HANA. Ich will ja eine S4HANA-Entwicklung idealerweise. da kam dann als nächstes kam dann CDS-Views. Ah, okay, dann sollte ich mir halt anschauen, was CDS-Views sind. Dann kam dann irgendwann Fury Elements, was halt mit CDS auch ohne RAP funktioniert. Das kam dann irgendwie, ich glaube, 2017 rum und dergleichen. Und dann hat eben als letztes kam halt dann eben RAP und CDS und Fury Elements entwickeln sich jetzt aktuell simultan parallel gleichzeitig weiter. Aber das sind so auch so wirklich so, wie die Sachen rauskommen. Sollte man ja die Sachen dann sich entsprechend anschauen, weil ich kann natürlich einen RAP-Kurs angucken, wenn ich aber nur auf der C80 anschauen will, wie ich RAP programmiere, dann gucke ich halt blöd. Ja, ich glaube, das empfiehlt sich mal, wenn man es als einfachen Aufhänger für jeden ersichtlich machen will, ich gucke mir das Techradar an, was ist in der Adopt- oder Use-Bubble drin, schreibe ich Technologien auf, google mal kurz, wann kam es raus und dann kann ich mir schon anhand dessen meine Learning Journey in Anführungsstrichen selber zusammenbauen. Oder gibt auch eben von dem die Learning Hub Zugänge von der SAP, gibt halt eben auch Open Source, gab mal die Open Sub Schulungen, die sind mittlerweile, glaube ich, leider eingestellt worden. Sind jetzt zum Teil in das Neue, es gibt den Learning Hub und wie heißt es, Jörg? Die andere Lösung, diese Discovery-Tutorial-Oberfläche von SAP, gibt es Beispiele für ja jede entsprechende Technologie. Die sind aber leider nicht, das ist das Problem an der Ecke, nicht end-to-end durchgedacht. Das heißt, Daniel sagt, ich habe morgen keine Lust mehr auf dieses ganze komische Personalgeschäft. Ich werde jetzt Abwurfentwickler.
Ich melde mich später noch mal.
Wo fange ich denn jetzt an? Ne? Dann findet er halt an der Stelle keinen roten Faden. Ne? Du musst halt irgendwo halt jeden roten Faden ableiten und kannst du dann diese Knoten an dein Fädchen dann halt über diese entsprechenden Tutorials von der SAP machen. Oder schaust halt, wo du anderweitig dann irgendwie über Community und Co. Entsprechende ja, Support bekommst oder jemand, der das Händchen hält.
Aber jetzt macht ihr ja auch relativ viel Schulungsprogramme. und das
Stage ist ja auch, yours, genau.
zielt ja auch so ein bisschen darauf ab, wie bringe ich Leuten, sage ich mal, mit wenig Erfahrung mit neuen Technologien das Ganze näher. Also du hast gerade schon so ein bisschen den Leitfaden, den ihr wahrscheinlich euch auch auf die Fahne schreibt, beschrieben. Wie sieht denn so ein Schulungsansatz bei euch aus? Also nehmen wir einfach mal den Entwickler. Ihr kommt in ein Unternehmen, die bereiten sich auf S/4HANA vor und die haben eine Entwicklertruppe. Wie würdet ihr für die ein Schulungsprogramm zurechtstricken?
Also genau, normalerweise ist es eher das, wie du es beschreibst, Oliver, das sind Firmen, die auf uns zukommen, dass der Einzelne für sich etwas guckt bei OpenSAP oder learning.sub.com und so weiter oder über ein SAP Learning Hub. Das ist natürlich auch möglich, aber für uns als Trainingsanbieter ist es meistens so, es kommt irgendein Teamleiter zu uns oder ein Entwickler, der sich da irgendwie schlau macht und sagt, hey, wir brauchen was. Wir brauchen was. Wir sind jetzt migriert auf S/4HANA und wir sind eigentlich von unserem Wissen her noch bei vor 10 Jahren. Oder man plant es gerade, man ist gerade auf der Zielgeraden bei der Migration und sagt, jetzt müssen wir aber selbst auch mal ein bisschen Know-how dazu aufbauen. Da hat man vielleicht irgendwelche To-Dos von irgendwelchen Readiness-Checks abgearbeitet, aber man hat noch nichts neu gemacht. Man ist noch komplett in der alten Welt und in der Phase kommen wir meistens ins Spiel. Und das Wichtigste an der Stelle ist erstmal reden. Wieder die Kommunikation, dass man einfach mal schaut, wo stehen denn die Kunden? Wo stehen die Entwickler? Was brauchen die und wo wollen sie hin? In welcher Zeit wollen sie dahin? Denn da gibt es eine große Bandbreite, sage ich mal. Aber das typische Programm, sage ich mal, was wir anbieten, ist als allererstes, und damit fängt eigentlich jede Schulungsreihe bei uns an, das ist das Thema Eclipse. Aber Development Tools.
Je nachdem halt, Jörg, erstmal so Bestandsaufnahme, wo die Leute halt eben stehen. Ne? Und wir hatten, das war mal ein schöner Fall, beim Kunden gefragt, ob sie schon Eclipse nutzen, weil wir damit halt meist anfangen. Das muss halt da sein, sonst kannst du es halt vergessen. Und da war die Frage, ja, nutzen wir für unsere UI5-Entwicklung. Und Eclipse war mal das Tool für UI5-Entwicklung, wurde aber vor 8 Jahren ersetzt. Da hast du schon gewusst, okay, nicht ganz up to date. Dann, da müssen wir da am Anfang dann eben entsprechend den Turnus aufzusetzen. Okay, wir fangen erstmal bei Eclipse an.
Genau. Also das sozusagen den Jumbo, den muss man erstmal fliegen können und das ist auch nicht so schwer. Das ist am Ende ein Tag, wo man einfach mal zeigt, was ist da alles drin, was kann das, was sind da für Tools, wie kriegt man Unterstützung, wie orientiert man sich. Das ist ja beim Programmieren ganz wichtig, dass man auch immer sozusagen der Kontext, wo man sich gerade bewegt. Nicht nur das, was ich gerade programmiere, sondern was steht denn in die ENA-Tabelle, wo bekomme ich hier noch Informationen her, wie funktioniert hier eine Schnittstelle und so weiter. Dieser ganze Kontext, dass man sich da einfach mal sicher drin bewegen kann. Ich sag mal, dass man zum Beispiel bei seinem Jumbo lernt, aufs Radar zu gucken und nicht nur auf Sicht aus dem Fenster zu gucken. Das sind die Sachen. Das heißt, mit Eclipse fängt's an. Danach kommt das, was wir modernes ABAP nennen. Das ist letztendlich, das sind Dinge, die sind auch schon seit über 10 Jahren im ABAP-Stack drin. Das können die Kunden auch schon auf ihrem 750er-System schon nutzen. Aber bei den meisten Entwicklern ist das noch nicht wirklich angekommen. Von Konstruktorausdrücken, von Tabellenausdrücken, die neue Gruppenstufenverarbeitung, Inline-Deklarationen, Zeichenkettenverarbeitung mit String-Templates. Da gibt es ganz viele Kleinigkeiten, die das Leben einfach leichter machen, mit denen man wesentlich eleganter programmieren kann und auch das schon auf den alten Systemen eigentlich.
Und was das Wichtige an der eleganten Programmierung ist, ist es ja kein Selbstzweck, von wegen, guck mal, es sieht jetzt richtig viel schöner aus, sondern am Ende des Tages erhöht das halt eben auch bei dem Coding, was man produziert, die Wartbarkeit, die Verständnis für andere Entwickler und halt eben die Pflegbarkeit, was halt für den Kunden interessant ist am Ende des Tages. Okay, ich habe einer hat was gebaut, der andere kann es einfach verstehen, kann es einfacher warten, kann es einfacher weiterentwickeln. Weil letzten Endes, wir machen ja alles nichts aus Luft und Liebe, sondern kostet ja Geld hinten dran und das Geld soll halt eben irgendwo gespart werden.
Genau, also am Ende effizienteres entwickeln, Wartbarkeit ist total wichtig. In der Phase, manche Kunden sagen auch, sie würden gerne Clean Code anfangen mit Clean ABAP, aber das sind eher die, ich sag mal, das ist nicht ein Kernthema. Und dann das zentrale und wichtigste Thema überhaupt sind CDS-Views. Alle Programmierframeworks, alle Frameworks von der SAP, die neu sind, die aktuell sind, basieren irgendwie auf CDS. Das heißt, die Entwickler müssen nicht nur die bestehenden CDS-Views irgendwie sehen, sondern sie müssen verstehen, was hinter einem virtuellen Datenmodell steckt. Sie müssen die Dinge selbst erweitern können. Sie müssen auch eigene CDS-Views anlegen für ihre Z-Tabellen. Sie müssen in der Lage sein, auch bestehende Sachen so zu adaptieren, dass sie zum Beispiel ihre eigenen Felder, ihre Appends in der Datenbank mit in die Views übernehmen, dass die dann später in die Standard-Fiori-Apps mit übernommen werden können. Denn wenn man sich da gut auskennt, dann muss man vieles schon gar nicht mehr selber entwickeln. Da kann man einfach sagen, wir passen die bestehenden Apps von der SAP an, indem wir unsere eigenen Daten damit durch den Stack durchreichen. Genau, also CDS, Dreh- und Angelpunkt von eigentlich alles. Danach geht's weiter mit dem RAP, RESTful Application Programming Model ABAP. Das heißt, wenn wir jetzt neue Anwendungen bauen wollen auf dem S/4HANA-System, dann ist RAP das Default-Modell. Da steht im Backend erstmal ein CDS-View dahinter, der dir wirklich die Daten liefert, der dann einen Service erzeugt. Und im Frontend ist es dann Fiori Elements. Das ist am Ende eine Technologie, wo man nicht mehr wie mit UI5 Freestyle Element für Element selbst auf die Oberfläche bringen muss, sondern wo einfach viele Dinge aus dem Backend über Annotationen auf die Oberfläche gezaubert werden. Und damit kann man die ganzen Standard, na, wie heißt das, Floorplans, die ganzen Standard-Layouts von Anwendungen, die dann auch schon einem Fiori-Style-Guide entsprechen, relativ einfach entwickeln. Und alles, was dann nicht damit passt, da kann man dann mit Freestyle nochmal ein bisschen nachbügeln.
Mhm.
Und wichtig ist halt eben, dass die ganze RAP-Thematik, was manche jetzt nur für Apps sehen, nicht nur für die App-Entwicklung da ist, sondern auch von der SAP intern als langfristiges, ja, Standardentwicklungsmodell gesehen wird. Das heißt, nicht nur, wenn ich jetzt meine, ich baue jetzt eine neue, coole, fancy App, brauche ich RAP, sondern auch, wenn ich den künftigen SAP-Code verstehen will, brauche ich RAP. Also, Oliver, auch irgendwann für die Berater von Interesse.
Ja, ich denke doch, was ich immer so als Herausforderung sehe, jetzt habe ich als Kunde bei euch beispielsweise 5 Tage Schulung gebucht. Da kann man immer ganz viel mitnehmen. Ich denke jetzt immer so an meine eigenen Schulungen, die dann eher so modulbezogen waren, die ich in der Vergangenheit schon mal besucht habe. Aber mir fällt es total schwer, in so einer Schulung so viel Wissen aufzusaugen und das dann hinterher praktikabel beim Kunden anzuwenden. Mir fällt es viel, viel einfacher. Also das ist aber, glaube ich, auch sehr typabhängig. Dieses Training on the Job heißt, man macht nicht eine Schulung über 5 Tage, sondern man guidet die Leute eigentlich auf diesem Prozess dahin, sich für die neuen Technologien zu öffnen. Und ich wäre dafür sehr viel empfänglicher. Aber wie seht ihr das? Also ist das auch in dem Umfeld eine Möglichkeit, die ihr unterstützen würdet?
Genau, wir haben da so unterschiedliche Modi. Erstens ist bei uns die Schulungen sehr, auch wirklich sehr mit Praxisteil, die wir da mal sagen, weil es ist total toll. Ich kann jetzt Spanisch-Vokabeln vorlesen, 3 Tage am Stück. Das wird dir nichts bringen. Du musst es halt mal anwenden. So. Und zumindest anwenden in einem kleinen Praxisbeispiel. Oh, wieso funktioniert das nicht? Wieso funktioniert das nicht? Das siehst du dann halt in Phase 1 an den Übungen. Und dann ist es auch das Thema, dass wir im Regelfall auch nicht so eine Druckbetankung machen, von wegen, jetzt kommen wir mal 2-3 Wochen zu euch und erklären euch Eclipse, ABAP, CDS, Fiori, RAP, tralalala. Weil dann raucht das Hirn, man blutet aus dem Ohr, man ist einfach System Overload. Sondern erstens haben wir immer gewisse Pausen im Regelfall dazwischen. Und dann gibt es die Option A, der Kunde koordiniert selbstverantwortlich eine interne Schulungsmaßnahme zum Vertiefen des erlernten Wissens. Das hatten wir jetzt bei einem Kunden, das haben die sehr geil gemacht. Die haben sich wirklich Hausaufgaben gegeben. Und dann kamen ein paar Leute, die ein bisschen fitter waren, die da den Hut auf hatten, die haben gesagt, so, nächste Woche machen alle eine CDS-View mit Funktion A, B, C. Das haben die intern gemacht. Zum Teil machen wir das halt eben auch selber, dass wir dann sagen, okay, wir würden auch noch ein Coaching anbieten. Wir kommen mit ins Projekt, wir supporten, wir stellen, beantworten Fragen dazu, wie man Problem A, B, C lösen kann. Also das war dann wirklich als dann, ja, wie heißt es, wie habe ich es bei mir irgendwo gehört, Development Angel oder sowas. Also auch noch so ein Training on the Job, das hat man als auch noch für Fragen bereitsteht. Ist aber auch bei uns so, dass wir nach der Schulung immer noch eine Sprechstunde anbieten nach Schulungen, wo man sich dann halt vorher anmelden kann und dann hat man nochmal eine Möglichkeit, Fragen zu stellen. Von wegen, ja, ich habe in der Schulung das gelernt, aber jetzt im richtigen Leben funktioniert es nicht, was kann ich da anders machen, was habe ich falsch verstanden? Das ist bei uns auch immer part of the program.
Genau, also wir begleiten unsere Kunden normalerweise nicht nur kurzfristig, machen da 3 Tage Schulung, abliefern und fertig, in Deckung gehen, wegrennen, sondern wir hören immer wieder was von denen. Irgendwelche Fragen zu Themen, auch irgendwelche Einschätzungen oder kannst du uns mal hier einen Tipp geben, bis hin zu den Sprechstunden. Wir haben auch für Fragen mittlerweile ein Forum eingerichtet, wo Teilnehmer von unseren Schulungen Fragen stellen können. Im besten Falle sind es Fragen, die andere Kunden nämlich auch interessieren. Und das wird rege genutzt. Also das ist eine schöne Sache, dass die Teilnehmer dann auch langfristig da begleitet werden. Und genau, also wenn da größerer Bedarf ist, dann bieten wir da natürlich auch noch Coaching an.
Ihr bietet ja, soweit ich das weiß, ihr macht das ja auch nicht nur für den Anwender. Seid ihr ja auch für Consulting-Unternehmen, die begleitet ihr ja auch, wenn die sagen, wir haben eine Entwicklermannschaft hier und die soll auch ein bisschen in die Zukunft kommen. Auch da muss man sich, glaube ich, auch als Beratung nicht scheuen zu sagen, man holt sich von extern auch mal jemanden dazu, der da nochmal eine Expertise reinbringt.
Ja, wobei ich sagen muss, also Jörg, korrigiere mich, wenn ich das falsch sehe. Wir haben viel mehr Endkunden als Schulungsanfragende wie Beratungsfirmen.
Das glaube ich erstmal, ja.
Natürlich gibt es auch einfach viel mehr Endkunden. Das ist im SQL-Skript-Bereich zum Beispiel, was da, würde ich behaupten, habe ich auch schon mit mehr oder weniger für alle großen BW-Beratungen irgendwo mal was gemacht. Das hängt ein bisschen vom Thema ab.
Der Markt ist also schon, die sind alle schon aufgeschlaut. Da ist kein
Das ist
Potenzial mehr.
ein kleinerer Markt einfach. Das ist ein kleinerer Markt und da ist man natürlich als Buchautor auch in einer herausragenden Stellung. Da hat man dann eine höhere Durchdringung auch bei den Beratungshäusern.
Ich glaube, das ist auch schwierig. Ich kann verstehen. Also ich glaub dir das. Ah, es gibt mehr und ich glaube, manche haben auch mehr so den Stolz zu sagen, nö, wir sind doch hier die Experten, wir sind doch, deswegen, warum sollten wir uns noch aufschauen, was aber meine was auch Unsinn ist. Weil auch da, ich weiß es ja, ich habe ja auch in der Karriereberatung immer wieder Leute, die sagen, ey, ich komme nicht weiter und irgendwie komme intern, kriege ich auch nicht richtig die Dinge geschult und Kunden habe ich auch nicht, wo ich das machen kann. Also da wäre es total sinnvoll, auch für die im Sinne der Mitarbeiterbindung, da einfach mal zu sagen, so, weißt du was, wir sind ein Consulting-Unternehmen und natürlich kommt jetzt trotzdem mal jemand von außen dazu, der uns einfach mal ein paar Tage lang mitnimmt.
Ja, aber da sage ich jetzt mal was ganz Böses. Es soll auch Beratungen geben, die sagen, dann lernen meine Mitarbeiter das halt on the job, dann sind sie da halt am Anfang ein bisschen langsamer, der Kunde zahlt es doch eh. Auch solche gibt es.
Das ist halt das Problem und das ist halt, glaube ich, auch so ein Klassiker, jetzt, was ich jetzt auch festgestellt habe in diversen Projekten, dass halt eben die S/4HANA-Projekte total schlecht laufen und dann wird die Schuld natürlich auf die SAP geschoben, das S/4HANA ist ja nicht ausgereift, bla bla bla. Klar, SAP hat auch noch Hausaufgaben zu tun, weil sie einen großen Switch machen, aber gefühlt bei sehr vielen Firmen fehlt das Know-how in den neuen Technologien. Es wird häufig auch nur oberflächlich aufgebaut. Es wird vieles an Falschaussagen gemacht, weil man einfach, ich weiß nicht, das Problem ist, wenn ich einen internen Entwickler habe, dann ist er für mich eh da Kosten. Der ist ja eh da. Und dann ist halt dann der Horst Uwe 3 Tage auf einer Schulung und bis die 3 Tage auf der Schulung, gut, dann macht es halt eben der Sepp oder seine Entwicklungen. Wenn ich in einer Consulting-Firma bin, dann ist der Horst Uwe 3 Tage auf der Schulung und diese 3 Tage auf der Schulung kosten A Geld und B macht Horst Uwe 3000, die, keine Ahnung, 3, 3,5, 4.000 € Umsatz nicht. Doppeltes Investment. Und dann denkt man sich, ja gut, soll es sich halt selber aneignen oder halt eben lernt es halt eben nicht.
Ja,
Oder
und dann kann ich
macht
eins sagen, dann gibt's nicht wenige, die kommen dann zu mir und sagen, boah, ich komme hier nicht weiter.
ja,
Das
genau.
ist sehr gut.
Genau, das ist aber ein Problem, aber das ist halt irgendwie, was viele Firmen nicht verstehen wollen, können, ich weiß es nicht. Also wie gesagt, Jörg vielleicht aus SQL-Script-Sicht, dass er gesagt hat, dass da häufiger mal Beratungsfirmen beim Aufschlagen, aber ich selber in der ABAP-CDS-Welt war jetzt selten bis gar nicht bei einer reinen Beratungsfirma. Beispielsweise bei der Software, die auch Produktherstellung macht, mit denen waren wir auch häufig schon genug bei DSAG und Co. unterwegs. Die haben halt auch gesagt, hey, kommt vorbei, wir wollen ein Produkt bauen, wir wollen dem Kunden nachhaltig eine gute, funktionale Lösung bieten. Wir kommen nicht nur hin, tun ein Jahr lang Sand aufwirbeln und fliegen wieder, sondern wir wollen ja auch für uns selber eine coole Lösung haben. Das soll laufen, das soll stabil sein, das soll wenig in der Maintenance kosten, also machen wir es gleich richtig, kommt mal vorbei, zeigt uns und macht dann ein bisschen Support. Also mit denen sind wir auch noch immer im Austausch, wenn sie halt wirklich nochmal Fragen haben zu Punkt A, B, C. Ja. Aber wirklich Beratungsfirmen, ja, ich glaube, da war ich noch bei keiner.
Also falls da jemand zuhört, dann wäre das doch vielleicht mal eine Möglichkeit. Ich glaube, es ist sinnvoll, aber gut.
Ja, aber
Das ist absolut sinnvoll und das ist auch das, was sich die Kunden der SAP wünschen, wenn sie einen Berater engagieren, dass der mit Know-how kommt und sie mitnimmt mit dem Know-how und nicht, dass der Berater erstmal der Einäugige unter den Blinden ist und dann vielleicht irgendwelche Technologien verkauft, die vor 5 Jahren aktuell waren, aber die heute nicht mehr angesagt sind. Also gerade mit UI5 Freestyle habe ich das schon öfters gehört, wo teilweise Kunden relativ viel Geld investieren für leider nicht mehr aktuelle Dinge.
Das ist das Problem. Also wir beispielsweise, ich glaube, bei den letzten DSRG-Technologietagen waren wir jedes Mal mit der kompletten Firma vertreten, weil wir sagen, es ist halt wichtig, dass wir wissen, was Phase ist, wo der Hase wo die Richtung hingeht, wo der Hase langläuft. Und das ist halt auch ein bisschen, was wir dann versuchen in den Schulungen, oder halt auch nicht nur in den Schulungen, sondern auch über Community Work, aber ab Conf, ja, letztes Mal das Thema, halt eben auch wieder mitzugeben. Aber das wird halt von vielen Leuten nicht konsumiert, weil der Konsum dieser Informationen, dieses Lernen kostet ja eben Zeit. Und da gibt's ja dieses schöne Bildchen, wo du halt eben siehst, wie so ein paar so Neandertaler, der eine hat das Rad erfunden und will den Kollegen sagen, guck mal, mit dem Rad könnt ihr die Sachen viel einfacher bewegen. Und die sagen, nein, wir haben keine Zeit und ziehen die Steine auf eine normalen Holzplatte hinter sich her, anstatt ein Rad zu benutzen. Und das ist aber bei vielen Beratungsfirmen halt, glaube ich, viel mehr, weil das Problem vielleicht auch, weil die Verweildauer geringer ist in der Beratungsfirma, weil sie sich denken, wozu soll ich Mitarbeiter schulen, damit er in 3 Jahren wechselt. Bei vielen Kunden hatten wir es wir machen immer so Vorstellungsrunden, wie lange bist du in der Firma? Und da gab es wirklich schon sehr häufig Leute, die länger in der Firma sind, als ich alt bin. Und dann ist es ja auch nachhaltig und sinnvoll, in so einen Kollegen zu investieren.
Und das heißt schon was.
Also du denkst, okay. Und die sitzen dann in der Schulung und die sagen dann, ja gut, ich habe noch 3 Jahre bis zur Rente.
Ich gucke ja ein bisschen auf die Uhr. Ich glaube, wir könnten da sehr, sehr lange weitersprechen. Vielleicht müssen wir uns einfach noch eine weitere Folge dazu machen, sofern es denn gewünscht ist, müsst ihr uns sagen, die Community wieder, ob ihr mehr von Sören wollt. Mehr von, ja, Sören, du hast ja bestimmt wieder Ideen für Podcasts. Du bist ja...
Lass uns mal über die ganzen lustigen Erweiterungsmöglichkeiten von der SAP sprechen. Tier 1 bis Tier 3 oder A, B, C, D. Ich nenne es einen Nutri-Score mittlerweile. Mir fehlt doch die Kategorie E. Ja.
Ich würde nämlich, außer es hat noch jemand was zu ergänzen. Oliver, du kamst noch nicht so viel zum Reden.
Und wunschlos glücklich.
Wunschlos glücklich, ja.
Ich würde interessieren, was so Olivers Erfahrungen sind von der in seinen Projekten. Hast du so eine Kundenvarianz, dass du erzählen kannst, dass im Projekt A oder B mal die Entwicklung schlechter läuft oder nicht?
Ja. Die Varianz habe ich. Teilweise bekommt man ja sowohl in der Beratung als auch beim Kunden die unterschiedlichsten Charaktere als Entwickler zur Seite gestellt. Manchmal übernehmen die Kunden die Entwicklung selber und ich mache die Anwendungsberatung und die Definition, was umgesetzt werden soll. Da muss ich sagen, da ist die Zusammenarbeit häufig sehr, sehr gut, weil dem internen Entwickler, der ja manchmal oder recht häufig auch der beratende Entwickler ist, dem fehlt so ein bisschen das, dass er sich eigentlich nicht mit den Problemen des Fachbereichs auseinandersetzen will. Das ist dann so mein Part. Und er will gerne umsetzen, die Technik ans Laufen kriegen und die Wünsche bestmöglich unter Performance-Aspekten und Wartbarkeit implementieren. Und er hat keinen Bock, sich da in stundenlange oder wochenlange Termine zu setzen und immer wieder Diskussionen zu führen. Und aus der Beratungssicht, da bin ich auch so weit mit allen Wassern gewaschen, würde ich fast sagen, von jemandem Modulfremden, der dann plötzlich dort entwickeln soll. Das hat mir vor allen Dingen am Anfang recht viele Probleme gemacht, als ich noch so grün hinter den Ohren war. Weil dann kann man das Ganze auch sehr schlecht bewerten. Was ist ein guter Entwickler? Worauf musst du vielleicht auch in der Vorbereitung, in der Definition achten? Was ist ein Entwickler, der vielleicht modulfremd ist? Der kennt sich vielleicht in den Tabellen gar nicht aus. Also man hat da auch Herausforderungen. Da will ich nicht sagen, der macht ein schlechtes Coding. Man muss anders an die Sache herangehen, um es mal politisch auszudrücken. Und das ist ja auch viel so, wo ich mich auf einer Ebene verstehen muss. Also es gibt Entwickler, mit denen komme ich 0,0 klar. Da wird die Lösung niemals so gut wie mit einem Entwickler, mit dem ich auch persönlich gut klarkomme, wo man weiß, auf welcher Wellenlänge der jeweils andere ist. Und dann ist die Kommunikation einfach besser und die führt halt wieder dazu, dass auch der Entwickler sein Ding so machen kann, dass ich es dem Kunden verkaufen kann, also dem Fachbereich. Und ich weiß halt auch, dass das Ding nicht in den ersten Tests direkt abraucht, weil er vorher mit seinen Fragen zu mir gekommen ist, die er beispielsweise aufgedeckt hat oder Probleme, die er hatte. Und ich finde, das ist immer so ein Zusammenspiel und da habe ich wirklich alles erlebt. Ich habe mittlerweile meine Go's und meine No-Go's gesammelt, worauf ich achte. Das ist natürlich, wenn du in einer großen Beratungsfirma bist, noch ein bisschen was anderes, als wenn du als Freelancer unterwegs bist. Da kriegst du nur die Leute, die du entweder mitbringst oder die halt beim Kunden sind. Und das beim Kunden schätze ich eigentlich als sehr positiv, weil die müssen halt auch noch länger in dem Unternehmen sitzen. Die haben ein ganz anderes Interesse daran, dass das direkt eine gute Lösung wird. Und deswegen ist es einfach sehr situationsabhängig, wie man da in den Projekten interagiert. Und ich kann bis jetzt da mehr positive als negative Dinge erzählen. Die negativen Dinge sind meistens nicht mir auf die Füße gefallen.
Cool. Sehr schön. Finde ich nochmal eine schöne Perspektive, die du da reingebracht hast und genau auch nochmal die Rolle des Beraters da drin dargestellt hast. Ich würde sagen, bevor es jetzt wirklich zu lang wird, wir müssen Schluss machen an der Stelle. Ich danke dir, Sören, erstmal für den Vorschlag, dass du Jörg mitgebracht hast. Jörg, vielen Dank, dass du hier warst. War sehr, sehr interessant. Hat viel Spaß
gemacht. Sehr gerne.
Und dann würde ich sagen, wir hören uns beim nächsten Mal. Wiederhören.
Ihr habt ein Thema für uns oder wollt sogar selber einmal Gast sein, dann schreibt uns an feedback@sap-podcast.de oder kontaktiert uns über LinkedIn oder Xing. Ihr könnt uns auch einfach bewerten auf Spotify, Apple Podcast und überall dort, wo man Podcasts bewerten kann.